Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 17. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international. Mit Christian Mölling, Senior Advisor bei der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Und heute melden wir uns wegen des Feiertags morgen, Karfreitag, schon einen Tag früher als gewohnt. Diese Woche stand im Zeichen vor allem eines schrecklichen Angriffs. Am vergangenen Sonntag, dem Palmsonntag, sind bei einem russischen Raketenangriff auf die Großstadt Sumy im Nordosten der Ukraine 34 Menschen gestorben und viele mehr verletzt worden. Die Opfer waren großteils Zivilisten auf dem Weg in die Kirche. Und das war der blutigste bekannte Angriff auf Zivilisten in diesem Krieg bisher. Übrigens ist letzte Nacht ein ganz ähnlicher Angriff erfolgt in einer anderen Großstadt, Dnipro. Da gibt es nach aktuellen Berichten 28 Tote, darunter auch Zivilisten und mindestens ein Kind. Und Zivilisten zu treffen, das scheint ganz offensichtlich das Ziel des Angriffs im Sumy, womöglich auch anderer solcher Angriffe in letzter Zeit gewesen zu sein. Jedenfalls lässt die Art, wenn man auf Sumy blickt, wie dieser Angriff geführt wurde, kaum eine andere Deutung zu. Oder wie sehen Sie das, Herr Mölling?
Ich habe in der ersten, Welle auch gesagt, das ist relativ glasklar der Versuch, hier Zivilisten gezielt zu töten und gezielt in eine Menge reinzuschießen, von der man weiß, dass sie sich versammelt. Und es liegt dann auch noch in einer Stadt, die nahe ist, in dem Bereich, wo wir sowieso vermuten, dass sie Gegenstand der Frühjahrsoffensive wird. Gleichzeitig gibt es nicht, und das ist nicht von russischen Quellen gestreut worden, gibt es Hinweise, dass möglicherweise die Ukraine an diesem Tag eine Militärparade geplant hat, zu Ehren von Veteranen und so weiter und so fort. Und das bekannt geworden ist und möglicherweise Russland tatsächlich die Intention gehabt hat, auf diese Militärzeremonie zu schießen. Das ist tatsächlich eine Information, die ich jetzt auch erst in den letzten, sozusagen über Nacht erhalten habe. Es ändert nichts daran, dass das in dem Sinne kein militärisches Ziel gewesen ist. Es wäre eigentlich noch dramatischer gewesen, wenn man in diese Zeremonie von Veteranen, von Leuten, die sich sozusagen in diesem Krieg verdient gemacht haben um die Ukraine, wenn man es geschafft hätte, die zu treffen. Das Einzige, was man damit sagen muss, ist, sowas geht natürlich nicht. So wichtig die Wertschätzung für die ukrainischen Veteranen ist, sieht man halt, dass man damit möglicherweise die operative Sicherheit aller gefährden kann, wenn man so auf so eine Idee kommt, in der Reichweite russischer Raketen und ohne entsprechende Flugabwehr tatsächlich solche Sachen zu machen. Das ändert nichts daran, dass der russische Angriff immer noch gezielt gewesen ist und der Versuch gewesen ist, nicht eine militärische Formation, sondern Zivilisten hier zu treffen, die sich treffen, um einen Feiertag zu begehen und andere Menschen zu feiern.
Aber interessant, diese Zusatzinformation zu der möglicherweise dort geplanten Parade. Mich hatte das Vorgehen vor allen Dingen auch an Syrien erinnert, weil es ja diese Double-Tap-Methode war, wo erst ein Angriff erfolgt und dann kurze Zeit später, wenn sozusagen Retter und nicht verletzt dabei allen, um zu helfen, der nächste Angriff erfolgt, um die dann auch zu treffen. Das ist ja was, was die russische Armee gerade im syrischen Krieg wirklich exzessiv praktiziert.
Ja, und auch hier, ne, also auch in der Ukraine haben wir, das ist ja auch zu einem Instrument geworden, das ständig zu machen. Das ist auch hier wieder passiert. Auch in Sumy ist es so gewesen, dass die zweite Welle tatsächlich kam und dann auch, also offensichtlich hat man sich in Russland noch mehr Gedanken gemacht, dass man offensichtlich auch eine Zugstation getroffen hat, wo die Evakuierungszüge ankamen, sodass man ganz klar sagen muss, hier ist darauf gegangen worden, es war das Ziel, maximalen Schaden, die höchste Zahl an Toten, die möglich ist, unter der Zivilbevölkerung zu erzeugen. Das ist natürlich was man so, selbst wenn wir uns auch schon ein bisschen gewöhnt haben an Kriegstote, die man trotzdem so nicht ziehen lassen kann, auch nicht wegen der hohen Zahl, sondern einfach wegen der Perfidie und der Verabscheuungswürdigkeit dieser Tat und das sozusagen die Vernichtung so systematisch von Zivilisten zu planen.
Wie fügt sich dieser Angriff in die aktuelle militärische Lage an der Front ein? Offensichtlich ist es ja der ukrainischen Armee zuletzt relativ überraschend gelungen, an mehreren Frontabschnitten Gelände von den Russen zurückzuerobern. Unter anderem bei der strategisch wichtigen Stadt Pokrovsk und auch im südlichen Donbass. Ist dieser Raketenterror, wie wir ihn jetzt in Sumy gesehen haben, auch ein Zeichen russischer Frustration, Herr Mölling? Folgt das so einer Art Erpressungsstrategie gegenüber den im Moment überraschend erfolgreichen so ukrainischen Soldaten im Sinne von, wenn ihr weiter Widerstand leistet, dann greifen wir eben eure Städte und eure Familien sozusagen in eurem Rücken an?
Also meine Vermutung ist, aber es ist wirklich schon eine Vermutung, ist nee, das nicht. Also ich glaube, was man hier noch rein interpretieren kann, ich will es mal ganz, ganz vorsichtig sagen, ist, dass die Russland sich möglicherweise daran hält oder es auch gerade nicht für notwendig erachtet, Energieinfrastruktur anzugreifen. Das ist ja eine der Forderungen im Rahmen der Waffenstillstandsverhandlungen. Auch da muss man sagen, das ist ja kein Waffenstillstand, sondern das bedeutet einfach nur, dass man mehr Raketen hat, die man dann auf Zivilisten schießen kann. Ne? Und genau das könnte man interpretieren, ist genau das ist hier passiert, ne? Dass man gesagt hat, naja, die Raketen, die ich jetzt sonst auf das Kraftwerk geschossen hätte, die habe ich halt einfach mal auf den öffentlichen Platz geschickt, weil das war ja nach Absprache nicht verboten. So, ne? Also das zeigt, glaube ich, auch schon die gesamte Schieflage in den Verhandlungen, wo das Argument eines amerikanischen Präsidenten und auch seines angeblichen Verhandlungsführers ist, dass es darum geht, das Töten und Morden zu beenden und man im Grunde genommen durch solche Art von Incentivierung es dazu bringt, dass noch mehr Leute gezielt, sozusagen Zivilisten, noch mehr getötet werden.
Der Sondergesandte von Donald Trump, Steve Witkoff, war ja keine zwei Tage vor dem Angriff in Sumy in St. Petersburg und hatte dort persönlich mit Putin gesprochen, mit ihm verhandelt. Sein Chef, der US-Präsident, erklärte nach dem Angriff, er gehe davon aus, dass das ein Versehen der russischen Streitkräfte gewesen sei. Und als der ukrainische Präsident Zelensky dann bei Trump anfragte um den Kauf zusätzlicher, dringend benötigter Patriot-Luftabwehrsysteme, lehnte Trump nicht nur ab, öffentlich, sondern verstieg sich auch noch zu dem Vorwurf, nicht Putin und Russland, sondern Zelensky und die Ukraine hätten den Krieg begonnen. Wenn man sich die Rhetorik aus Washington anhört, gerade sozusagen im Nachgang zu so einem Angriff, muss man sich ja fragen, wie ernst ist Trump überhaupt noch mit seinem erklärten Ziel, ist Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu stiften? Oder wie nehmen Sie das wahr, Herr Mölling? Steht der Ukraine womöglich ein blutiger Frühling und Frühsommer bevor?
Also ich glaube, ich bin sehr vorsichtig, aber ich glaube, ich teile das mal so als meine Einschätzung. Ich glaube, Trump merkt gerade, dass er sich total verstiegen hat. Das Ding wächst ihm über den Kopf. Und er schlägt gerade wild um sich und sucht einen Schuldigen. Und weil er mit Putin keinen Schuldigen hat, den er erreichen kann und wo er auch wirklich glaubt, er müsse noch irgendwo mit dem verhandeln können, lädt man den Müll im Grunde genommen bei Selenskyj ab. Und das ist natürlich fatal, weil es zeigt die Haltungslosigkeit und aber auch, wie gesagt, die Ohnmacht des amerikanischen Präsidenten in diesem Zusammenhang. Ja, also selbst wenn man ohnmächtig ist, das dürfen sie nicht nach außen zeigen. Das ist eine weitere Feierstunde im Kreml. Also ich meine, der Kreml, dem muss irgendwann ja mal der Krim-Sekt ausgehen. Die haben ja im Grunde genommen stündlich Meldungen aus den USA, wo sie sich einfach nur drüber freuen können. Aber diese Art von Herangehensweise macht doch sehr sorgenvoll, dass der amerikanische Präsident offensichtlich komplett eingetaucht ist in die russische Propaganda und diese Informationen übernimmt. Denn selbst wenn der Schlag 1 ein Versehen gewesen wäre, der Schlag 2, also der Double Tap, was wir eben schon besprochen haben, nämlich dass die Russen gezielt nachgeschossen haben, als die Hilfskräfte eingetroffen sind, das ist kein Unfall. Das ist einfach nur Perfidie und der Wunsch, mehr Menschen zu töten. Und ich glaube, wir müssen uns, können uns nur noch mit unserer Ohnmacht dann sozusagen auseinandersetzen, dass wir zwar die Widersprüche des amerikanischen Präsidenten beschreiben können, aber ändern können wir daran nichts.
Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Offenbar ist es ja auch schon so, dass das Pentagon Druck auf zumindest einzelne Verbündete ausübt, deren wiederum Unterstützung für die Ukraine runterzufahren. Das berichtet der Economist diese Woche. Und gleichzeitig muss man ja sagen, leistet die Ukraine angesichts dieser Rahmenbedingungen immer noch Erstaunliches. Über diese Geländegewinne in den letzten Tagen und Wochen haben wir gerade schon kurz gesprochen. Gestern gingen dann in den sozialen Medien Videos rum, die offenbar eine Serie von Drohnengegenschlägen der Ukraine zeigt, und zwar gegen die Basis der 112. Brigade der russischen Raketenstreitkräfte. Die liegt ein ganzes Stück weg von der ukrainischen Grenze, nordöstlich von Moskau. Und offenbar war es genau diese Einheit, die für den Angriff von Palmsonntag verantwortlich war. Wenn man sich das anschaut, auf welcher Entwicklungsbahn, glauben Sie, befindet sich der Krieg für die kommenden Monate? Und könnte es sein, dass die Ukraine womöglich weiterhin unterschätzt wird, dass das eben nicht mehr so klar ein David-Ukraine gegen einen Goliath-Russland ist, die da miteinander kämpfen, sondern dass die Ukraine vor allem dank der heimischen Rüstungsproduktion, die ja stetig wächst und erstaunlich skaliert wird, aber auch dank der Beratung und militärischen Unterstützung aus Europa, offenbar maßgeblich vor allen Dingen aus Großbritannien, viel wehrhafter und womöglich auch einfach länger kampffähig sein könnte, als wir bisher annehmen.
Ich würde gerne jetzt sozusagen eine Geschichte mit einem Spannungsbogen erzählen wollen. Ich glaube, das kann ich nicht. Die Ukraine hält sich über Wasser und man kann ihr noch ganz viel zutrauen, wenn man ihr mehr hilft. Weil der Wille ist da. Die Ressourcen fehlen. Das ist das, was das Problem ist. Die Ukraine hat sich gewandelt. Sie haben es gerade beschrieben. Es gibt eine veritable Rüstungsindustrie, die in bestimmten Bereichen sehr kompetent produziert. Das ist eine gute Nachricht. Also ich bleibe da sehr vorsichtig. Der Startpunkt, wo sie waren, die, der Angriff auf die Brigade, auf die russische Brigade, ist, glaube ich, was so eher so eine Art Kommandounternehmen ist. Das wird man immer wieder erleben, aber ein Kommandounternehmen, also was, wo man sehr gezielt eine Gruppe angreift, ist das eine. Das andere ist tatsächlich großflächig Land zurücknehmen zu können, also Offensivfähigkeit zu haben, nicht nur in einer Kommandotruppe, sondern tatsächlich auf Ebene von Brigaden und Divisionen. Da ist die Ukraine, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber ich glaube, es ist gut, darüber nochmal zu sprechen und diesen Twist wieder reinzubringen, weil ich habe den Eindruck, in den letzten Wochen sitzen alle nur noch da und warten darauf, dass es zu einem traurigen und unrühmlichen Ende kommt, durch die Verhandlungen, die Trump losgetreten hat. Wir sehen aber, die führen erstmal zu nichts. Und es ist auch gar nicht notwendig, sich selber da sozusagen diese Ohnmacht der Russen und der Amerikaner zu eigen zu machen. Ich glaube, wenn man sieht, die Ukrainer sehen die Alternativen. Die sehen, dass das scheitern kann und dass der Krieg weiterläuft. Und ich glaube, diese Alternative sollten wir auch sehen.
Müssen wir noch einen harten Szenenwechsel machen und auf interessante aktuelle Entwicklungen im Nahen Osten gucken. Relativ unbemerkt von der Nachrichtenöffentlichkeit haben die USA in den letzten Wochen mit erstaunlichem Aufwand Flugabwehrsysteme, dazugehörige Truppen aus unter anderem Südkorea in die Golfregion verlegt. Zwei Flugzeugträger sind schon westlich und östlich der arabischen Halbinsel, ein dritter könnte folgen. Außerdem ist etwa die Hälfte der einsatzfähigen Flotte an US-Tarnkappenbombern von Typ B2 auf dem Vorposten auf der Insel Diego Garcia im Indischen Ozean stationiert seit einigen Wochen. Seit Mitte März lässt ja Donald Trump die Houthi-Rebellen im Jemen heftig bombardieren. Das wissen wir unter anderem aus dem Signalgate-Skandal, als Michael Waltz, der Nationalsicherheitsberater und der Verteidigungsminister, Vizepräsident andere da sozusagen einen Chat über geheime Angriffspläne führten, der dann aufflog. Aber was bedeutet dieser Aufmarsch zum jetzigen Zeitpunkt im Nahen Osten eigentlich? Es gibt da ja durchaus unterschiedliche Lesarten. Manche vermuten, das ist ein Drohsignal gegen den Iran, um ihn sozusagen im Zuge der laufenden Verhandlungen zu Zugeständnissen zu bewegen. Andere sagen aber, dass der eigentliche Zweck dieser Armada, die jetzt da in Position gebracht worden ist, ist ein Angriff auf die Houthi-Rebellen, ein noch verstärkter Angriff auf die Houthi-Rebellen, der da vorbereitet wird und den die USA unterstützen könnten. Wie sehen Sie das, Herr Mölling?
Na, ich würde sagen, es ist kein Entweder-Oder. Also Sie haben mindestens eine Ambiguität, dass Sie beides machen könnten. Wobei natürlich der Angriff des Iran aus den Positionierungen da, wo die Schiffe jetzt stehen, also die Flugzeugträger jetzt stehen, etwas schwieriger ist. Und auch die Frage ist, will man das tatsächlich machen? Oder ist es eigentlich nur ein potenzielles Backup? Sollten die Israelis versuchen, den Iran anzugreifen und damit irgendwo in Bedrulle geraten? Also wir haben es, glaube ich, hier eher mit einer Drohkulisse zu tun in diese Richtung. Das heißt, gleichzeitig klingt es so, als ob eigentlich ein Angriff auf die Houthi-Rebellen bevorsteht, weil die jemenitische Armee, so hat man es zumindest lesen können, einige 10.000 Soldaten für eine Offensive zusammengesammelt hat, um die wesentlichen Hochburgen der Houthi-Rebellen anzugreifen. Die Zahl 80.000 schwebt darum. Es ist, glaube ich, egal wie viel. Ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, das ist sehr spannend, weil ich glaube, die jemenitische Armee bislang so etwas noch nie gemacht hat und deswegen massiv auf die Hilfe von außen und die Luftüberlegenheit der Amerikaner angewiesen sein wird. Und was man natürlich fürchten muss aus Sicht der Amerikaner ist, dass man hier reingeht, vermeintlich mit wenig Soldaten, weil sie brauchen amerikanische Soldaten am Boden, die müssen die Ziele beleuchten, also mit Laserpointern beleuchten oder anders markieren. Auf der einen Seite, die müssen auch auf der anderen Seite Kontakt zu den jemenitischen Truppen am Boden halten. gerät eine solche Spezialeinheit in Bedrängnis, kommt der nächste Schritt, dann brauchen sie das sogenannte Combat Search and Rescue. Das heißt, sie brauchen ein Team von amerikanischen Soldaten, das reingeht, um diese Leute rauszuholen. Misslingt die Mission, sind sie immer tiefer drin. Das ist das große Risiko, das aufbauend auf der Prämisse, wir lassen keinen amerikanischen Soldaten zurück, sie auf einmal in eine Situation kommen, wo sie dann doch tiefer drin sind in dem Konflikt als USA, als sie eigentlich wollten. Und das vor dem Hintergrund, dass Donald Trump gesagt hat, er will eigentlich sozusagen Kriege beenden und das Töten beenden. Wir können es kommentieren. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber, dass tatsächlich der Ansatz hier ist, dass man tatsächlich den jemenitischen Truppen helfen will, die Houthis auszuhebeln.
Sie sagen schon, das ist mit großen Risiken verbunden, wenn sowas passieren würde. Die Saudis haben das während ihres jahrelangen Kriegs gegen die Houthis leidvoll erfahren und sind offenbar mit die zurückhaltendsten im Moment, wenn es um diese Angriffsplanung geht, weil sie natürlich auch wissen, dass im Zweifelsfall ihre Infrastruktur, ihre Ölanlagen zum Ziel werden, wenn die Houthis unter Druck geraten. Zum Schluss nochmal ganz kurz der Blick auf die laufenden Verhandlungen, die ja letzten Samstag begonnen haben und diesen Samstag fortgesetzt werden sollen, zwischen Iran und der US-Regierung um das iranische Atomprogramm. Das lässt sich ja schneller, substanzieller an, als das lange Jahre der Fall war. Biden wollte sowas schaffen. Es ist ihm nicht geglückt. Jetzt reden die und reden offenbar sehr rasch, sehr substanziell. Es hat auch direkte Gespräche gegeben zwischen dem Gesandten Witkoff und dem iranischen Außenminister Araghchi. Das war im Iran bis quasi vorgestern ein totales Tabu. Das machen die jetzt offenbar, weil der Druck so groß ist. Was glauben Sie, Herr Mölling, hat Trump gegenüber dem Regime in Teheran im Moment mehr Willen, einen Verhandlungserfolg zu erreichen als gegenüber Putin und vielleicht auch bessere Aussichten?
Ich glaube, er hat bessere Aussichten. Also Sie haben es ja gerade gesagt, es haben viele wollten das erreichen. Trump, glaube ich, hat hier eine Mischung, die diese Option ausmacht. Das eine ist seine Bereitschaft, Grenzen seiner Vorgänger zu überschreiten. Ne? Also wirklich mit großen Drohgebärden jeden an die Wand zu drücken und die Luft abzudrücken. Das macht er mit Zelensky genauso, wie das mit dem Iran macht. Ich habe fast den Eindruck, die Strategie passt ja auch gar nicht an. Er hat vielleicht auch gar keine andere. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Iran halt eben wirklich nicht mehr viel Luft hat, weil die gesellschaftliche Unzufriedenheit so groß ist, der wirtschaftliche Wohlstand so tief im Minus ist, dass die Alternativen, glaube ich, für das Regime in Teheran immer weniger werden und man sich, glaube ich, fragen muss, überlebe ich als Regime noch oder bin ich halt irgendwann durch äußeren und inneren Druck weg und ich habe im Grunde eine Form von Regime-Change, den ich selber damit verursacht habe, weil ich den letzten Strohhalm nicht ergriffen habe in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, das ist es hier. Ich glaube, es ist eben, man kann es sehr gut vergleichen mit der Situation mit Putin und Zelensky. Gleiche Strategie, total anderes Ergebnis. Weil, also erstens eine gesellschaftliche Geschlossenheit auf Seiten der Ukraine, völlig andere Machtmittel und Unabhängigkeit Russlands, auch Ambivalenz von Trump gegenüber Putin. Ja, also die Frage, wem gegenüber übe ich ja eigentlich Druck aus und bin ich selber erpressbar, scheint mit Blick auf den Iran und Trump was anderes zu sein als mit Blick auf Putin und Trump möglicherweise.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mölling. Für die Verhandlungen mit dem Iran hat Trump ja eine Deadline bis Ende Mai gesetzt. Mit diesem Thema werden wir uns also vielleicht hier im Podcast bald nochmal auch etwas eingehender beschäftigen müssen. Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Dann wieder mit meiner Kollegin Miriam Holstein und natürlich mit Christian Mölling. Danke für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss.
Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit GRASP setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie GRASP 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com. Plus 20% Rabatt für 6 Monate. GRASP, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Werbung Ende.